Hallo und willkommen zu einer Sonderfolge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball. Hier ist euer Bayern-WM-Reporter Jens, direkt aus Okinawa. Und heute zu Gast ist niemand geringer als Basketballjournalist, Podcast-Host und euch natürlich bestens bekannt von Open Court, André Dre Vogt. Servus, Dre.
Servus, ich wollte sagen, ich bin wieder da. Fühlt sich gut an.
Sehr gut. Also Dre, wir starten direkt rein. Wir wollen von dir wissen, wie war der Schlangenschnaps gestern in Okinawa?
Ja, gestern Abend, oder vorgestern Abend muss man sagen, hatte ich das Glück, hier mit Andi Obst mich hinzusetzen. In deinem Zimmer, wo wir jetzt ja auch sitzen, haben einen zu meinem Podcast aufgenommen. Und danach war ich noch mit dem Rest der deutschen Journalie auf Versuch, noch was zu essen. Dann sind wir in einen Laden geraten, der uns dann hier diese lokale Spezialität angeboten hat, so ein Sake-Schnaps, wo halt eine gewisse Schlange, eine Giftschlange eingelegt wird, 3 Jahre. Der Grund, warum man das dann trinkt, ist, dass wohl die Schlange, wenn Paarungszeit ist, 26 Stunden sich durchpaart. Gut, ich konnte jetzt keinen Effekt noch nicht feststellen auf mich, aber das war schon ziemlich hartes Zeug, das kann ich sagen.
Ja. Okay, wir wollen uns natürlich nicht nur über Schlangenschnaps unterhalten, da ist auch nicht meine Expertise. Wir wollen uns ein bisschen mit dir unterhalten über dich als Basketball-Weltreisenden. Und da ist meine erste Frage, wir haben uns natürlich auch schon unterhalten, was war dein erstes Länderspiel, was du selbst gesehen hast, und was war deine erste, sagen wir mal, journalistische Reise?
Das erste Länderspiel tatsächlich war 1993, damals noch in Berlin, in der Deutschlandhalle, das Spiel gegen die Türkei. Als Deutschland sich dann, glaube ich, für die Zwischenrunde war es damals, das war damals ein anderer Modus, bei der Europameisterschaft qualifizieren musste. Habe damals ja auch Kroatien gesehen, leider dann ja ohne Dražen Petrović, der dann kurz vorher verstorben war. Das war wirklich das erste Spiel, da sah man was in meinem alten lila Polo, bin ich dann aus Wolfsburg, die 3 Stunden über die A2 nach Berlin gefahren. Das war das erste Länderspiel und dann das erste Mal wirklich als Journalist, das war dann 2002 direkt, also Indianapolis. Die Bronzemedaille miterlebt, war dann die ganzen 2 Wochen dann auch da, damals für die Süddeutsche ein bisschen mitgeschrieben. Damals auch das erste Spiel gesehen, was die Amerikaner mit NBA-Profis verloren haben, damals gegen Argentinien mit Manu Ginobili und Co. Das war eine geile Zeit und seitdem sind ja auch dann noch einige Turniere dazugekommen.
Du hast Dražen Petrović gerade angesprochen. Ich glaube, er steht für die Internationalisierung des Basketballspiels. Also wenn wir uns jetzt 92 die Olympischen Spiele in Barcelona als Marker setzen, wo dann jeder Spieler nach dem Spiel zu den Amerikanern hin ist und sich ein Autogramm besorgt hat. Und jetzt spielt eine Mannschaft aus Japan beispielsweise exzellenten Basketball. Deutsche Nationalmannschaft tritt hervorragend auf. Wir haben wirklich, das Spiel hat sich internationalisiert. Was denkst du, was ist A, der Grund dafür und B, wie geht es hier weiter?
Also ich glaube, es gibt immer, was soll ich sagen, immer 2 Gründe. Zum einen, du musst natürlich, Leute haben, die Basketball spielen, mehr Leute, als wahrscheinlich das früher der Fall war, und du musst Informationen haben. Und 1992 war da ja so ein bisschen so diese Keimzelle, beziehungsweise wir machen ja mit dem Magazin, was ich auch mit meinen Kollegen schreibe, das Next Magazin, machen wir die 1992er Ausgabe dieses Jahr, wo wir nur über dieses Jahr schreiben. Und also das Dream Team, das große Thema, weil als sie damals kamen, ne, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Charles Barkley, Chris Mullin, das war ja einfach ein absolutes All-Time-Team, bis auf Christian Laettner, alles Hall of Famer. Und die haben einfach Basketball gezaubert damals, 92. Ich weiß zum Beispiel, mein Vater, der mit Basketball nie was zu tun hat, obwohl ich ja selber auch schon lange gespielt hatte, der ist ja toll, was sie machen, ist ja Wahnsinn, die ziehen den Ball durch die Beine und so. Und das ist ja angesprochen, das war ja wirklich ein Aufschlag auch unter Basketballern, der einfach unfassbar war, weil die hatte man damals ja auch nicht großartig spielen sehen. Es gab ja nicht in jedem Land NBA-Übertragungen von einem League Pass oder sowas wie The Zone, da war ja noch gar nichts zu sprechen. Und die haben damals einfach Millionen von Kindern weltweit einfach fasziniert und dann natürlich auch den Spielern und Trainern, die da waren, das dann gesehen haben, auch gezeigt, was möglich ist überhaupt. Und oft war das ja, ich weiß, als ich angefangen habe, 88, da gab es da solche Geschichten wie, ey, da gibt es einen in der NBA, der kann dunking. Mit 1,68, das war unglaublich. Heute würde man sagen, alles Fake News, aber das war natürlich Spud Webb und natürlich hat er den Dunking Contest damals gewonnen. Und das jetzt selber zu sehen, ich weiß auch, 92 habe ich ja auch natürlich damals alles dann ARD, ZDF verfolgt, was ging. Das war einfach krass, wenn man sowas noch nicht gesehen hatte, wirklich, außer auch aus irgendwelchen VHS-Tapes, die man mal von drüben bekommen hat. Und was dann dazu kam, also neben dieser Faszination war dann einfach das Internet. Ne? Ich weiß jetzt, ich habe dann in Köln angefangen zu studieren, 97. Ich war mal bei Joe Champs da am Rudolfplatz, weil die hatten oben so ein kleines Internetcafé. Und da konnte man für kleines Geld halt surfen. Und da habe ich mir damals auch als Trainer einfach, weil es in den USA gab es das halt schon, da waren Seiten mit Plays, mit Drills, habe ich mir alles runtergezogen, um meinen Kids dann zu machen. Und einfach diese Proliferation des Wissens, das war ja früher nur bei Coach Clinics, muss ich dir jetzt nicht erzählen, ne? Da hat man dann neue Impulse bekommen und gemerkt, okay, die Amis machen das so und so. Und das war ja auf einmal dann alles da am Netz. Ne? Das hat natürlich ein paar Jahre gedauert, bis dann wirklich für alle verfügbar war, aber man hat dann halt die Infos gehabt, man hat die Faszination gehabt und jetzt sind wir halt da, dass es zwischen den Amis und uns sicherlich immer noch einen gewissen Abstand gibt, gerade in der Breite, aber jedes Land der Welt, mehr oder weniger, bringt mittlerweile Spieler raus, die in der NBA spielen können. Es gibt keine Kleinen mehr, um Berti Vogts hier zu zitieren. Auch die Japaner nicht, obwohl die Japaner eher klein sind von der Länge her, aber die haben ja auch die Finnen geschlagen. Nee, das ist einfach immer schön zu sehen, dass der Basketballsport weltweit halt so einen Boom nimmt.
Und irgendwo da dazwischen ist dann die deutsche Nationalmannschaft in den letzten 5, 6, 7 Jahren zu einer wirklich tollen Mannschaft gereift, auch mit den Bayern-Spielern, mit Isi, Bonga, mit Andy Oos, mit Nils Giffey. Lass uns einmal einen Blick darauf werfen, wie du die Bayern-Spieler siehst und zum Zweiten, wie du die Entwicklung dieser Mannschaft in den letzten 4, 5 Jahren, sagen wir seit der WM 2019, die ja nicht optimal lief, alles andere als optimal lief. Gib uns da mal so eine kleine Einordnung.
Ich glaube, es geht sogar Hand in Hand. Also über 2019 vielleicht zuerst reden. Ich weiß, dass ich war in Dallas ein paar Monate vorher, mit Dirk Nowitzki was zu machen. Und dann war beziehungsweise der DBB da mit Christoph Büker, die damals auch über Sachen gedreht haben, eben schon hinführen auf 2019. Und da meinte ich auch, ey, willst du auch was sagen vielleicht, ne, zur WM, deutschen Chancen? Und ich so, ja klar. Und dann kam auf die Frage, was traust du deutschen Mannschaft zu? Und dann meinte ich so, ey, wenn wir uns den Kader anschauen, dann ist das wahrscheinlich einfach von den Namen her so die beste deutsche Mannschaft, die wir jemals aufgestellt haben. Und eine Medaille ist durchaus drin. Da mussten mir dann ein paar böse Worte gefallen lassen vom DBB, was ich meine, Alter, das kannst du doch nicht sagen. Das ist voller Druck. Und ich so, ja, aber das sind ja die Tatsachen. Also dazu muss man das ja eigentlich sehen. Das war auch dann natürlich vom Christoph eher lieb gemeint. Aber das war damals durchaus drin. Deswegen haben wir damals ja solche Erwartungen an diese Mannschaft gehabt, die dann unterlaufen wurden. Aber wenn man heute weiß, gab es da eben noch Problemchen spielerischer Art, ne? Und eben, wenn man jetzt auf die Bayern-Spieler bezieht, auch vielleicht so ein bisschen, dass die Rollen noch nicht klar waren von den einzelnen Spielern. Und gerade jetzt Isi, Andi und auch Nils, wenn man jetzt sieht, nach dem Ausfall von Franz Wagner, ne, Nils Giffey vorher in der Rotation, relativ weit hinten gestanden, kommt dann halt rein, macht seinen Job. Das ist ja diese berühmte Next-Man-Up-Mentalität, ne, dass man sagt, okay, ich weiß, ich bin jetzt nicht, was ich Nummer 6, 7, 8 in der Rotation, ich bin, was ich 9, 10, 11, 12. Aber wenn ich dann mehr Minuten kriegen muss oder soll, dann bin ich natürlich da. Ich bin bereit, ich lasse mich nicht hängen. Ich sage nicht, aber gut, dann muss ich am Training nicht so wirklich Vollgas geben, wenn ich weiß, ich spiele nur 5 Minuten. Und das sieht man bei Nils. Und Nils ist ja auch jemand, Nils ist ja einfach auch ein Gewinner. Ich meine, der hat am College gewonnen, der war in Berlin. Der hat einfach gutes Coaching bekommen. Das ist einer, der wirklich wertvoll ist in der Mannschaft, weil er natürlich sehr variabel ist. Für Isi Bonga freut es mich ja tierisch, weil über die Jahre, ne, in meinem Format, da habe ich immer die Fragen gekriegt, ich sage, Bonga, sollte der lieber nach Europa zurückkommen? Das ist doch kein NBA-Spieler. Ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, ob der mal Basketball spielen sehe. Also was das für ein vielseitiger Typ ist. Ne? In der Jugend, das weißt du ja auch noch, hat er auch Point Guard viel gespielt. Dann ist er nochmal gewachsen. Jetzt ist er wahrscheinlich, haben wir auch schon gesprochen, zu lang, um irgendwie Point Guard zu sein. Hat er ewig lange Arme, lange Beine. Aber der gibt der Mannschaft was defensiv so viel. Und wenn er dann auch den Dreier trifft, wie das letzte Fall war, ja umso besser. Weil er auch jemand ist, der auch mal einen Drive setzen kann. Ich denke mal so, vielleicht hinter Franz, seinem Eurostep. Da kommt er aber schon easy so, weil er auch so mal rechts und links nicht alles nur eine Richtung hat, wenn er zum Korb geht. Und ich habe mit Per Günther auch vor der EM gesprochen und meinte noch so, ey, das ist einer, der Chaos reinbringen kann, defensiv. Ne, da kannst du alles switchen, selbst wenn er gegen den Fünfer ran muss und so richtig die Brocken haben wir hier auf Okinawa nicht, dann ist eigentlich auch kein Problem, der kann vor Point Guards bleiben. Das ist eine wahnsinnig hohe Qualität. Und gut, über Andy Obst, ich meine, da müssen wir drüber reden, ne? Die Highlights, die er in Berlin gesetzt hat oder auch in Köln letztes Jahr mit seinen Dreiern, die sind alle im Begriff. Und ich habe gesagt, ja, vorgestern mit ihm den Podcast gemacht, bin auch gefragt, merkst du eigentlich den Unterschied zu letztem Jahr? Also wenn er so in der Aufmerksamkeit bekommt, dann meinte er, ja, merke ich auf jeden Fall. Naja klar, weil die ganze Welt gesehen hat, Andreas Obst, der kann da Dreier werfen. So, ne, letztes Jahr haben sich alle noch auf die Wagners konzentriert oder auf Franz Wagner dabei oder Schröder. Thais, die Leute, die aus der NBA kannten, aber jetzt wissen sie eben, ne, Andreas Obst, das ist halt eine kranke Fackel, die kannst du draußen nicht stehen lassen. Und umso schwerer wird es halt. Aber die drei sind natürlich ein integraler Bestandteil dieser Mannschaft. Wir aber eigentlich alle 12. Also das ist ja das Schöne an dem Team, dass man sich da eigentlich keinen wegdenken kann, weil die sich alle so top ergänzen.
Ja, wenn wir jetzt bei Andy uns anschauen, wie er gedeckt wird, es wird eigentlich ein 4 gegen 4. Also ich erinnere an die Switching-Defense der Australier und Dennis Schröder kann dann mehrere Male über Andys Seite in die Zone penetrieren, weil du natürlich nicht auch nur einen Zentimeter aushelfen kannst. In dem Spiel gegen Finnland kommt er zweimal aus indirekten Blöcken raus, bekommt aber nicht den Ball, sondern Joe Vogtmann bekommt einen Layup, Daniel Theis bekommt einen offenen Dreier. Also diese Schwerkraft, die er als Shooter entwickelt hat, wir sehen das oder haben das zuerst gesehen bei Steph Curry, der ja, wenn er aus den Blöcken rausgekommen ist, dass immer wieder der Centerspieler frei unterm Korb stand, weil dann ein Fehler bei der Kommunikation passiert ist. Also er gibt der Mannschaft diese Gravity und Easy Bonga mit seinem Spielaufbau, dass er es schafft, den Ball nach vorne zu bringen, zum Beispiel gegen Australien, eröffnet er einem Spieler wie Maodo Lo auch, dass er dann direkt in Angriffsmodus schalten kann. Und das ist natürlich ein großer Skill, den Easy ist ein gelernter Point Guard, aber er hat es natürlich auch in der Euroleague gemacht gegen die top-aggressiven Verteidiger, gegen einen Branko Lasic von Roter Stern Belgrad und bringt dann den Ball nach vorne. Also das sind seine Skills, die er jetzt auch zusätzlich dazu erweitert hat.
Ja, und vor allem, wenn du zwei, drei solche Ballhändler hast, oft haben wir auch mit zwei Guards gespielt, Point Guards gespielt und dann Isaac auch noch dazu. Du musst jetzt mal drei Verteidiger haben, die den alle drei das Leben schwer machen. Und so kannst du natürlich den Druck wegnehmen von einem eigenen Point Guard vielleicht. Und dann kriegt er eben bei dem Stehen im Angriff, was ja eben Fieber Basketball vielleicht zur NBA öfter vorkommt. Das ist schon, wie gesagt, das ist eine gute Mischung.
Okay, wir wollen uns weiter auf Weltreise begeben. Ich habe einige Fragen an dich. Wir saßen auf der Tribüne, ich werde den Namen nicht nennen. Ich möchte jetzt aber eine Top 3 der gefressenen Spieler von dir, von denen du gesagt hast, okay, diese Spieler möchte ich eigentlich nicht sehen. Von allen Turnieren, die du je angeschaut hast.
Allen Turnieren.
Natürlich respektvoll, aber einfach, wo du sagst, das ist ein toller Spieler, aber ich komme mit dem nicht klar.
Ja gut, ich meine, toller Spieler ist Thaddeus McFadden nicht, aber da haben wir drüber gesprochen. Also ich denke, hier auf Okinawa findest du wahrscheinlich 3, 4 Point Guards, die besser sind auf der Base hier als Thaddeus McFadden. Das ist ja der naturalisierte Spieler der Georgier. Aber gar nicht so schlecht, wenn er nicht so gut ist. Wahrscheinlich jetzt, wo ich das gesagt habe, zockt er wahrscheinlich den Rest des Turniers wahnsinnig auf, aber ich denke, der ist nicht so wirklich gut und das nervt einen so ein bisschen, wenn man dann sieht, die Georgier haben ja eigentlich ganz gute Big Men. Wenn er da rumturnt und der das nicht ganz so versteht, das ist ein bisschen schwierig. Aber so all time, da muss ich echt ein bisschen überlegen, weil da waren ja ein paar Turniere dabei von Leuten, die mich echt, echt genervt haben. Warte, ich will gerade mal so 2002, vielleicht kann ich es nach Turnieren so ein bisschen sortieren.
2002 waren die Amerikaner eine Top-Mannschaft von den Namen oder ausreichend gute Mannschaft.
Ja,
aber eigentlich hatte keiner Bock zu spielen.
Ja, und irgendwie haben die auch irgendwie, haben sich auch damals eine Woche vorher erst getroffen, mehr oder weniger, und haben gesagt, komm, spielen wir schon. Da fand ich vielleicht Jermaine O'Neal, glaube ich, damals ein bisschen schwierig. Der hat irgendwie, aber so richtig kann ich mich auch nicht mehr erinnern, warum er mich so abgefuckt hat, ehrlich gesagt. Ich finde gerade vergangenes Jahr beim. Nee, ich lass mich eher andersrum. Ich weiß, dass letztes Jahr hatte ich einfach einen Spieler, den ich mich halt krass verknallt habe, wo ich einfach ein bisschen heartbroken war, dass er nicht dabei ist dieses Jahr. Das ist halt Lekavicius von den Litauern. Nicht so, dass diese undersized Point Guard. Aber auch wenn er jetzt nicht dabei ist, wir haben ja unsere Japaner jetzt. Ich muss auch zugeben, ich habe mir so ein japanisches Fan-T-Shirt gekauft.
Mit Kawamura?
Nee, das sind nicht diese Shirts, wo die Namen hinten draufstehen. Aber Kawamura ist natürlich der, den wir uns alle verguckt haben, glaube ich. Sondern das ist von Jordan, wo einfach nur Japan-Basketball draufsteht. Aber ja, Kawamura ist einfach geil. Also auch der andere, wie heißt der andere kleine Point Guard? Ich habe mal vergessen.
Togashi.
Das sind einfach Jungs, wo das wirklich, weil oft sagt man, ey, wenn der einen halben Kopf größer wäre, dann würde der NBA spielen und so. Ja, klar, aber die beiden Jungs, die können halt echt zocken. So. Und die sind aber nur 1,75, gerade mal 1,80, wenn überhaupt.
Aber das ist nicht einer.
Ich sag ja nur im Programmheft, sag ich mal. Aber das sind einfach richtig geile Basketballspieler. Schnell, wendig, immer den Kopf oben. Du kommst ja auch gar nicht dran, wenn die da so tief dribbeln, kriegst du einen Bandscheibenvorfall als Verteidiger. Die sind einfach super. Da habe ich mich total drin verguckt. Auch wenn wir bei Big Men vielleicht noch sind, hier Hawkinson, Josh Hawkinson, auch natürlich der naturalisierte Japaner. Geiler Spieler. Also die Japaner habe ich echt ins Herz geschlossen hier, muss ich sagen. Thaddeus McFadden dann eher nicht.
Also du hast es sehr gut gedreht, elegant ins Positive. schauen wir mal, ob wir da noch den einen oder anderen finden. Wir haben aber auch Spieler, ich nenne mal als Beispiel Patty Mills oder auch Dennis Schröder, die auf FIBA-Level einen Gang höher schalten können. Möglicherweise aufgrund der etwas langsameren Verteidiger oder weil sie einfach mit mehr Nationalstolz oder mit mehr Power einfach spielen. Bei welchen Spielern ist dir das auch aufgefallen, dass diese Jungs einfach im Nationalmannschaftstrikot ein Level besser spielen?
Ich meine, ich glaube, der Hauptgrund für solche Geschichten ist, für diesen Sprung, ist auch die Rolle, die sie natürlich haben. Mhm. Wenn man sich mal Patty Mills und Dennis Schröder, das beste Beispiel, Dennis Schröder vergangenes Jahr bei den Lakers,
ja.
da lief er so ein bisschen mit, da wurde auch nichts für ihn gelaufen.
Ja.
Da stand er, ich habe mit ihm darüber gesprochen, auch in dem Podcast, den wir ein paar Wochen gemacht haben, stand er meistens in der Ecke rum und hat gesagt, ja, wenn du frei bist, dann werf doch mal, aber Hauptsache verteidigst erstmal, ja. Und kannst doch mal einen Ball bringen, klar, aber eigentlich macht das ja der LeBron bei uns. Da kommen natürlich seine Stärken nicht so zur Geltung wie hier. Ne, Patty Mills, muss man auch sagen, ist ja auch schon in die Jahre gekommen. Und in der NBA gibt es natürlich immer jüngere Spieler, dann, die man vielleicht eher aufbauen möchte, die auch bessere Leistungen vielleicht auch bringen. Und natürlich auch am Brett ist da natürlich ein bisschen mehr los, ne, defensiv, als das hier der Fall ist oft. Und hier, aber die Australier haben ja einfach niemand anderen. So, der ist ja einfach auch geil, also wenn er zocken darf. Und jetzt hat er diese Rolle, und dann kann er es natürlich immer noch. Obwohl man gegen Deutschland ja sagen muss, das war auch nur im ersten Viertel. Danach war er dann auch erstmal, haben sie ihn auch runtergekocht.
Hat der Andi auch eine exzellente Arbeit geliefert?
Ja, total. Ja. Mhm. Ja, ich habe bestimmt gewundert, dass er angefangen hat damals. Ja, aber ich habe ihn nachgefragt, er meinte, also irgendwer, man muss nicht mehr sowieso hinterherlaufen. Irgendwer muss das immer, kann ich das auch machen. Ich so, ja, stimmt natürlich. Ansonsten, ich überlege gerade, also hier jetzt fällt mir eigentlich jetzt niemand ein auf Okina, aber der so irgendwie einen Riesensprung gemacht hat. Das ist ein Namen parat.
Direkt auf. Ich würde sagen, Markkanen. Letztes Jahr bei der Euro.
Okay, Markkanen generell, aber hat er in der NBA letztes Jahr auch dann gezeigt, dass er eigentlich viel, viel mehr kann.
Ne? Er hat dann seit Jahren mehr oder weniger so eingeleitet.
Genau. Ja. Weil ich meine, Markkanen war ja früher auch schon im Nationaltrikot, da gebe ich dir recht. Da hat er natürlich einfach echt überperformt. Und in der NBA war das immer so ein bisschen, ey, der könnte ja eigentlich mehr. Aber da kam bei ihm natürlich auch immer dazu, dass er dann in Chicago war, mit so jedem Tag, jedes Jahr einen neuen Trainer gefühlt.
Ja.
Und dann hat er auch musste auf der 3 spielen, dann auf einmal. Das war ja so ein bisschen wild. Und dann war er auch oft verletzt. Und dann haben sie auch stellenweise noch sehr über ihn gespielt, dann jetzt ist es ja ein bisschen anders. Ja, Markkanen wäre noch jemand, da gebe ich dir recht. Ja.
Vielleicht die Spanier, ich denke an vielleicht einen Rudy Fernandes oder einen damals
45-jährigen Rudy Fernandes.
Damals einen Navarro, der dann, okay, der war in der Euroleague natürlich ein Sahnespieler, aber der hat es dann auch auf internationalem Level bewiesen.
Ja, ich meine, aber wie gesagt, bei den meisten, da würde ich immer sagen, gut, die waren, wenn sie in der NBA waren, dann waren sie halt in kleineren Rollen. Selbst wenn sie in der Euroleague dann waren, waren sie vielleicht auch in etwas kleineren Rollen, weil dann natürlich auch welche Amis dann da spielen, die da vielleicht eher dann diese Scorer sind. Aber das ist ja das Schöne, finde ich, bei diesen Nationalmannschaften, dass man da natürlich auch dann Spieler sieht, in anderen Rollen ab und zu. Das hilft ja auch Spielern manchmal. Mhm. Also wenn du eine andere Rolle vom hast und, keine Ahnung, ein Euroleague-Team oder ein NBA-Team sieht, Moment mal, das kann der eigentlich auch. Ich habe den nur abgespeichert als Rollenspieler, der den Ball nach vorne schleppt. Dann kann dir das ja auch wirklich helfen mit deinem nächsten Vertrag und deinem nächsten Arbeitgeber. Weil natürlich in Nationalmannschaften in der Regel die Auswahl nicht so hoch ist von den Spielern, die man da aufstellen kann. Von daher, so würde ich sagen, das meistens erklären.
So, bevor wir den Schwank aus der Basketballhistorie der letzten 20 Jahre beenden, finden wir beide noch zusammen den cleversten Spieler der letzten 20 Jahre seit Indianapolis 2000.
Die cleversten Spieler. Da gibt es natürlich einige Kandidaten. Also der erste, der mir so in den Kopf kommt, einfach so, was Cleverness angeht und so, ist abgezockt, ist halt Ginobili. Den habe ich damals, der Name war mir schon Begriff, als ich da in Indianapolis bin, weil ich wusste, dass der in Italien, was bei Bologna war, glaube ich, ne, war ja auch MVP, glaube ich schon, ja. Ne? Aber als man den dann gesehen hat, dann war das auf einmal so krass. Also damals hatte der ja auch noch Haare und so. Und ich habe mich an einen Dank erinnert über Ben Wallace, wo alle sich fragen, oh Gott, wo kommt das denn her? Und auch vor allem dieses Spiel, das werde ich auch nie vergessen, dass ich damals damals hieß es ja noch Conseco Fieldhouse, da wo die Pacers eben auch immer noch spielen, dann da war, und da war nicht viel los, war vielleicht, weiß ich nicht, 5.000, 6.000, 8.000 Zuschauer.
Meistens Argentinier, oder?
Ja, wirklich, also waren nicht viele Amerikaner da auf jeden Fall. Und dann gewinnen die Argentinier das Spiel. Und meine, klar, also, sorgt, dass ich dachte, na gut, klar, die hatten halt Luis Scola, Fabrizio Roberto.
Hindsight Bias.
Genau, da waren eine Menge Jungs dabei, die auch irgendwann in der NBA mal kurz aufgetaucht sind oder auch länger aufgetaucht sind. Aber zu dem Zeitpunkt, Andres Nocioni, man kannte die ja nicht. Und dann haben die da weggefiedelt. Und das war halt krass. Und Ginobili war halt klar der beste Spieler. Von daher ist er natürlich jemand, der da weit vorne ist. Dann muss ich aber auch sagen, 2003, auch wenn ich erst bei der Endrunde in Schweden dabei war, Jas Kivicius war natürlich absolute Legende. Also wie der damals das Pick and Roll gespielt hat und wirklich, das war wirklich ein Trainer auf dem Feld. Ne?
Ja.
Das kannst du auch noch erinnern. Der hat pausenlos geredet vorne, immer wo er wen haben wollte.
Immer noch.
Ja, natürlich, aber jetzt hat er den Ball nicht mehr in der Hand. Leute gezeigt und rechts und links und hat er das gemacht. Und ich kann mich an eine legendäre Pressekonferenz erinnern dann. Leider habe ich das Audiodokument verloren, wo er dann, ich glaube sogar nach dem Halbfinale oder Finale, Litauen gewinnt er da, dann auf jede Frage immer, you know. Und er bringt dann halt auch einmal das super seltene doppelte, you know. Er bringt ihm dieses, I don't know, you know. Ich sagte, das ist das Geilste. Das war das absolut Geilste. Und der war ja drüben auch im College in Maryland, also glaube ich. Ne? Ja, also der Typ war wahrscheinlich wirklich dann die absolute Nummer eins. Ich überlege, ob ich noch irgendwen vergesse jetzt von den späteren Turnieren. Bestimmt, aber die beiden.
Ich werfe dir mal noch drei Namen rein. Ja. Ich werfe rein Vasilis Spanoulis von Griechenland.
Genau, Spanoulis, ja, stimmt. Aber da würde ich auch sagen, Papaloukas müssen wir auch so reinpacken wahrscheinlich.
Genau. Diamantidis.
Diamantidis, obwohl der habe ich mir mehr so abgespeichert als wirklich kranker Verteidiger, lange Arme und eigentlich haben wir die anderen beiden mehr den Ball vertrags übernommen, wenn ich mich richtig erinnere.
Dann werfen wir rein Tony Parker, während es hier klingelt. Tony Parker als ein Spieler oder würdest du sagen, ist eher über seine Schnelligkeit gekommen?
Ja, das würde ich, also ich meine, das ist ja auch super clever, sonst kannst du die Schnelligkeit so pufft ja auch, aber ich habe ihn jetzt nicht so als deren, weißt du, Floor General, der dann so alles aufstellt. Das ist jetzt, so habe ich zumindest die Frage jetzt für mich dann aufgestellt, dass ich denke, so, also einer, der alles steuert oder einfach mega clever halt dann seinen Gegner ausguckt. Und da finde ich bei Parker war immer schon so mit Dampf und der ist ja auch wahnsinnig fix gewesen in der Zone, auch wie er dann hochkam und so. Das ist schon
technisch exzellent.
Ja, genau. Ja.
Und dann haben wir noch Jokic, den wir mit reinnehmen müssen, also ein Center der alten Schule.
Ja, gut, aber auch irgendwie bei der neuen Schule, weil er natürlich dann auch Sachen macht, diesen Center, also zumindest ich jung war, nicht gemacht hat. Jokic, mein vergangenes Jahr hat er natürlich auch nicht sein bestes Turnier gespielt. Aber klar, wenn es darum geht, wie clever man Basketball spielen kann, dann ist er natürlich extrem weit vorne. Aber der große Erfolg oder der ganz große Aufschlag, glaube ich, fehlt ihm noch im Nationaltrikot.
Okay, also wir haben Halbfinale.
Oh, einer fehlt noch. Bode Roga müssen wir noch.
Bode Roga.
Natürlich, Bode Roga war natürlich auch wahnsinnig 2002.
So, jetzt haben wir da einige Jungs. Also wir haben Bode Roga. Wir haben Jokic, Papaloukas hast du genannt, Ginobili, habe ich jetzt einen vergessen?
Jasikevicius.
Okay. Wer ist es?
Wer von denen, welchen Team
starten? Gun to your head.
Wenn die Team starten könnte, das heute Weltmeister wird.
Alle anderen vier müsstest du cutten.
Ja, das ist natürlich echt super schwer. Wir natürlich schon Offense und Defense haben. Gleichzeitig natürlich heute auch Shooting, muss ja sein, da würde ich sagen, Papaloukas wahrscheinlich war ein bisschen hinten dran.
Machst du ein bisschen einfacher, wir bereiten uns vor für die Olympischen Spiele. Du hast einen Spieler, den du ziehen kannst, dem du einen Pass der André Vogt-Nation in die Hand geben kannst und ansonsten hast du neben ihm Basketballarbeiter, um ein bisschen werfen und so weiter.
Ja, ich meine, Jas Kivicius wäre natürlich der Typ, der alles so steuert für mich.
Aber du wärst auch der Coach, willst du?
Ja, ich wollte sagen, das ist ein Problem. Ja, ich glaube, als Mitspieler, glaube ich, irgendwann kannst du es auch nicht mehr hören. Also glaube ich, würde mich zwischen dann Bode Roga und Ginobili entscheiden, weil mit Bode Roga hätte ich natürlich so den größeren Flügel, der einfach ja auch quasi ein Point Forward damals auch schon war, aber auch ein kranker Scorer und einfach, der war ja nie wirklich schnell mit seinen Bewegungen, aber halt schnell im Kopf und das hat ihn auch dann an die Beine auch schnell gemacht.
Playmaking Wing eigentlich,
genau.
Ein bisschen wie Doncic.
Ja, genau, ein bisschen wie Doncic.
Haben wir jetzt noch gar nicht
drin. Nicht ganz so balldominant. In Norddeutsch aber nicht drin, aber der muss erstmal was gewinnen. So. Und Ginobili natürlich noch dynamischer. Aber ich glaube, ich würde aber mega oldschool gehen, würde aber sagen, ich nehme Bode Roga. Aber ich habe ich die Länge, ne, dass ich halt defensiv jetzt auch nicht ganz über jeden Zweifel haben, aber nee, ich glaube Bode Roga. Einfach mal um den jüngeren Leuten, die jetzt zuhören, um einen Namen zu geben, den sie heute auf YouTube eingeben können.
Also, für alle jetzt die Aufgabe von Dre Vogt, Dejan Bode Roga zu googeln, in YouTube nachzuschauen. Und Dre, dann bedanke ich mich für diesen feinen Basketball-Schnack.
Sehr gerne.
Wir machen das ja jeden Morgen unten beim beim Kaffee-Dienst.
Stimmt, am Skiwagen.
Ganz genau. Herzlichen Dank. Und du bist jederzeit herzlich willkommen bei Open Court, dem Bayern-Podcast.
Ja, und du bei mir, dann müssen wir auch noch mal einmal nach dem Spiel gegen Slowenien oder so. Mal gucken.
Auf jeden Fall. Herzlichen Dank und euch eine gute Woche. Ciao.